In Ihrem Design ist die fünfte Farbe aktiviert. Ihr Name ist Klang. Und zwei weitere wichtige Schlüsselworte sind die sensitive Bestimmung oder die sensitive Entschlossenheit und das Stichwort der Zuhörer, der Listener. Jetzt müssen wir das in den Rahmen einordnen. Wir haben davon gesprochen, dass sich die Farben im Laufe der Evolution entwickelt haben und dass die erste daher die älteste und einfachste ist und dann ist die 6 sozusagen die modernste oder die feinste. Und es sagt schon mal, die 5 ist eindeutig einer Seite zuzurechnen. Das ist die Seite, wo es schon um sehr feine Einflüsse geht. Das PHS hat jetzt quasi gar nichts mehr damit zu tun, was Sie essen. Also natürlich eine Auswahl gemäß Strategie und Autorität. Später werden wir noch eine andere Auswahlhilfe finden. Aber grundsätzlich kann eine fünfte Farbe alles essen. Es ist nicht der Punkt, was Sie essen. Der Punkt ist, unter welchen Umständen. Und in dem Sinn hat sich im Laufe der Zeit, haben sich sozusagen zwei Bewegungen vollzogen. Die eine vom Materiellen zu immer feineren Frequenzen, zu immer feineren Qualitäten und damit Hand in Hand weg von dem, was man dem Körper konkret zuführt, immer mehr hin zur Bedeutung der Umgebung, in der Nahrung aufgenommen wird, beziehungsweise irgendeine Dimension in dieser Umgebung, so wie eben jetzt der Klang. Der Klang ist eine Umgebungsdimension. Ne? Ich kann in jeder Umgebung gibt es irgendeinen Klang. Die Stille ist schlussendlich auch ein Klang. Gut. Und wenn man das jetzt noch genauer anschaut, dann sind diese 6 Farben eigentlich in 3 Zweiergruppen geteilt. Die ersten 2 sind rigide, da geht es noch sehr viel um das Stoffliche. Die dritte und die vierte Farbe sind energetisch, das ist schon feiner, aber doch auch noch, naja, energetisch halt. Und die fünfte und die sechste, die sind dann eigentlich die feinsten Frequenzen. Und das bedeutet, darum heißt es eine sensitive Bestimmung oder Entschlossenheit, auf Englisch heißt es Determination, und das kann man auf beide Arten übersetzen und beide Übersetzungen machen auch einen Sinn. Sozusagen, das ist eine Bestimmung und auf der anderen Seite quasi eine Entschlossenheit des Körpers. Ja, es ist der Körper, der entschlossen ist, diese entsprechende Außenqualität um sich zu haben, wenn er isst. Naja, und sensitiv, das ist ja feinfühlig. Das heißt, es geht hier auch um Nuancen. Es gibt ja wenige Medien, die so viele Nuancen ausdrücken können wie der Klang. Das ist ja wirklich was sehr Feines. Es ist sozusagen zwar noch mühelos wahrnehmbar und messbar, aber es ist schon was sehr, sehr Feines. Und es ist eine Dimension, die eigentlich alles durchdringt. Also der Klang ist eine ganz besondere Dimension. Sie haben sich vielleicht schon mal gefragt, warum Readings immer gesprochen sind. Ich weiß aus Erfahrung, es gibt viele Leute, die auch gerne mal was lesen und die sich jetzt eigentlich ihr Reading geschrieben wünschen würden. Und ein Reading zu schreiben ist nicht richtig gut, weil die akustische Dimension dann verloren geht. Und das ist die im Körper eines Menschen am stärksten wirksame. Und da gab es jetzt interessanterweise, im 2018 gab es eine Untersuchung, da wollte man herausfinden, was tut sich jetzt im Körper von Menschen, die sich einen Film ansehen, und was tut sich im Körper von Menschen, die die Geschichte sozusagen nur vorgelesen oder erzählt bekommen. Also im einen Fall war das sozusagen das volle Multimedia-Spektakel, also quasi Harry Potter im Kino, und das andere war im Vergleich dazu das Hörbuch. Und das sehr interessante und für die Forscher auch sehr verblüffende Ergebnis war, dass die stärksten körperlichen Veränderungen durch das reine Audio ausgelöst wurden. Jetzt muss man dazu sagen, das waren jetzt natürlich nicht Menschen, die noch ihren PHS unterschieden waren, das waren also einfach durchschnittliche Probanden, durchschnittliche Versuchspersonen. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass das PHS halt bunt durcheinander gewürfelt war und es da keinen statistischen Zusammenhang gibt. Also die Dimension des Klangs ist so universell, dass sie im Durchschnitt aller Menschen andere Reize sozusagen, andere Inputreize übertrumpft. Also im Körper die größere Wirkung erzielt. Das ist etwas, was man auch mitnehmen muss. Man kann sich jetzt natürlich vorstellen, dass Sie als ein Mensch, dessen PHS der Klang ist, natürlich auch besonders klangsensitiv sind. Also wenn diese Dimension eine so große Rolle spielt, bedeutet das natürlich auch, Sie sind sehr, sehr feinfühlig dafür, Sie sind sehr stark beeinflusst dadurch. Das heißt, dass eben das Klangfeld in allen Bereichen eine wesentliche Rolle spielen wird. Entstanden ist es logischerweise in Situationen bzw. auf einer kulturellen Stufe, wo Menschen schon zu einem nennenswerten Teil in größeren Gesellschaften leben. Und das ist ja so, nicht? Im Augenblick, wo ein größeres Dorf, eine kleinere Stadt und erst recht natürlich in einer großen Stadt, gibt es erstens mal unglaublich viele verschiedene Klangquellen. Darüber hinaus gibt es kaum einen Ort, an dem es ganz ruhig ist. Nicht? Irgendwo ist immer irgendetwas los, was auch ein Geräusch, einen Lärm oder sonst etwas verursacht. Also da entsteht sozusagen diese Qualität als entscheidende. Und naja, und auf der Zivilisation, ich meine, Musik hat es immer gegeben. Ja, auch in den allereinfachsten Kulturen wird gesungen oder die Trommel gespielt. Also Musik hat es schon immer gegeben. Aber dass die Musik sozusagen jetzt, ich möchte sagen, ein eigener kultureller Zweig wird, dass es Komponisten gibt, dass es Orchester gibt, dass es Leute gibt, deren Beruf darin besteht, ein Instrument zu spielen, das dürfen wir wahrscheinlich auch mit dieser Epoche in Kontakt bringen. Nicht? Es ist sozusagen das Aufblühen des Klanges, ja, als eine Dimension, die in der Welt eine wesentliche Rolle spielt. Ja, und der Körpertyp, die Farbe beschreibt auch einen Aspekt der Körperintelligenz. Das Stichwort ist hier der Zuhörer, auf Englisch the listener. Und dann kann man sich immer fragen bei diesen Aspekten der Körperintelligenz, was bedeutet das genau für mich? Also was ist meine Fähigkeit und was ist die spezifische Körperintelligenz? Naja, und jemand, der wirklich hört, der bekommt enorm viel Information. Das ist ja der Grund, warum die akustische Dimension im Körper so wirksam ist. Enorm viel Information. Es gibt auch neuere Forschungen, die sehr, sehr genau aufgrund einer Stimmenanalyse herausfinden können, zum Beispiel, ob jemand lügt oder nicht. Und diese Verfahren sind ungefähr doppelt so gut wie das, was ein Mensch, der nicht über diese Fähigkeit der Stimmenanalyse natürlich verfügt, was ein Mensch schätzen würde. Also einfach gesagt, wenn Sie jetzt 10 Leute haben und 5 sagen die Wahrheit und 5 lügen, dann sind Menschen im Allgemeinen relativ schlecht, das einzuschätzen. Aber man kann, offensichtlich gibt es Muster, man kann also jetzt Maschinen bzw. neuronale Netze trainieren, zu erkennen, wer lügt. Und ich meine, dass jemand, dessen körperliches Talent oder dessen körperlicher Intelligenzaspekt das Zuhören ist, das Hören, dass das jetzt zum Beispiel Menschen sind, denen es leichter fallen würde, so etwas zu erkennen, wenn sie wirklich zuhören. Und der Punkt ist, der Körper hört zu, aber der Verstand bekommt es oft nicht mit. Die interne Kommunikation ist dann oft das Problem. Jetzt, jede dieser Farben operiert in einer Polarität, die wird formal mal links fixiert und rechts fixiert genannt, und die Fixierung erfolgt durch den Ton. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel, mit dem wir uns noch sehr ausführlich beschäftigen werden. Und es ist dann die jeweilige Fixierung durch den Ton, die jetzt zum genauen PHS führt. Nicht? Bis jetzt haben wir nur besprochen, der Klang ist die Dimension, die entscheidend ist. Aber die Polarität in dieser Dimension lautet laut, leise, auf Englisch High Volume oder Low Volume. Und es ist immer wichtig, nachdem das ja so technische Begriffe sind, man muss das auch vom Ursprung her anschauen, weil in diesen Begriffen oft eine Doppeldeutigkeit steckt, so auch in diesem Fall. Sie sind jetzt offensichtlich rechts fixiert. Und jetzt natürlich ist die Frage, was genau bedeutet diese rechte Fixierung? Und die rechte Fixierung ist sozusagen eine relativ neue Errungenschaft der Evolution. Also dafür gibt es jetzt nicht so viele Beispiele und Vorbilder. Aber man kann das vielleicht am besten erklären, indem man den Unterschied zwischen links und rechts beschreibt. Ein linker Körper ist sozusagen aktiv und immer damit beschäftigt, was zu tun, und zwar aus einem bestimmten Grund. Sozusagen der linke Körper will irgendetwas, und dann tut er etwas, damit er es bekommt. Und da all das geschieht, sehr oft, ohne dass der Verstand des Menschen das bemerkt, weil wir müssen schon verstehen, der Körper hat sein Eigenleben, und von dem, was in ihrem Körper vorgeht, haben sie, wenn überhaupt, ein Promill davon bekommen sie mit. Und das ist schon hochgerechnet. Das heißt, das meiste, was der Körper so tut, das bekommen wir nie mit. Also das wäre sozusagen klassisch links. Ich habe eine Absicht, ich versuche die umzusetzen, ich bemühe mich um etwas und dafür bin ich aktiv. Also ich bin sozusagen aktiv, weil ich einen Grund habe. Die rechte Fixierung ist natürlich quasi das Gegenteil. Das ist jetzt ein sogenannter passiver Körper. Wir werden das sofort genauer untersuchen. Aber es ist mal das Stichwort ist ein passiver Körper. Und das heißt, der hat sozusagen keinen Grund, was zu tun. Das heißt nicht, dass er nichts tut, aber er hat nicht unbedingt einen spezifischen Grund dafür. Das ist, ich kann einen flotten Spaziergang machen, weil der gesund ist. Das wäre die linke Variante. Oder ich kann einen flotten Spaziergang machen, weil das so schön ist. Das wäre die rechte Variante. Und der rechte Körper wird diesen Spaziergang wesentlich entspannter machen als der linke. Das heißt, nicht passiv, das heißt, da ist keine übergroße Anstrengung drinnen. Und das ist auch das Erste, was man wissen muss, wenn man einen passiven Körper hat. Der ist jetzt nicht designed für Gewaltsport oder Leistungssport oder extremen Ausdauersport. Der will das auch gar nicht. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, ganz tief innen drinnen wissen Sie das. Das Problem ist nur, dass genau das dann sehr oft mit dem berühmten inneren Schweinehund verwechselt wird, weil wiederum die kollektive Konditionierung sagt, mach Sport, Sport ist gesund. Und ganz viele Leute, wenn sie mal begonnen haben, irgendeinen Sport zu betreiben, entwickeln aus den verschiedensten Gründen auch sowas wie einen Ehrgeiz und wollen immer mehr machen oder immer schneller oder immer höher oder immer weiter oder immer schwerer. Und genau das ist für den rechten Körper Gift. Ja, der rechte Körper kann schon Bewegung machen. Der muss jetzt nicht die ganze Zeit in der Hängematte liegen. Aber erstens nicht zu viel und zweitens auf gar keinen Fall ehrgeizig. Da geht es mehr um eine körperliche Erfahrung als um eine Leistung. Ja, ist ganz wichtig, das nicht über die Leistung oder eine Idee von Leistung zu definieren. Und das Problem der Rechten ist, dass man sehr stark konditioniert wird, so zu funktionieren wie die Linken. Das ist sozusagen normal. Du möchtest etwas erreichen und dafür tust du etwas. Das ist der normale Weg, der über sehr lange Zeit eigentlich auch der einzige war. Und jetzt gibt es sozusagen auch andere Ansätze. Da lässt man zum Beispiel viel mehr die Dinge auf sich zukommen. Und dieses konditioniert werden, links zu sein, aktiver zu sein, mehr zu tun, das führt zu einer Verzerrung im System. Also es stört das körperliche Gleichgewicht und das sekundär führt häufig dazu, dass zu viel gegessen wird. Also der rechte Körper ist ein Körper, der weniger Nahrung braucht, um absolut gesund und fröhlich lebendig zu sein. Und wenn die Rechten zu viel essen, dann nehmen sie natürlich zu und das wird gerade durch jenes Verhalten ausgelöst, von dem man gemeinhin annimmt, dass es eher dem Übergewicht entgegenwirkt. Also wie viele Menschen, also unglaubliche Mengen von Menschen, betreiben Sport so gut sie können, weil sie sich davon erwarten, zum Beispiel, dass sie schlanker werden. Und wenn sie einen rechten Körper haben und sie betreiben zu viel Sport, werden sie mit Sicherheit nicht schlank werden, sondern sie werden zu viel essen und zunehmen. Also es geht hier darum, das eigene Gleichgewicht zu finden und gleichzeitig zu verstehen, dass diese Bezeichnung passiver Körper auch ein wenig irreführend ist. Der ist passiv in dem Sinn, dass er sich nicht so viel bewegen muss und der hat auch nicht ständig das Bedürfnis nach einer äußeren Aktivität. Aber das hat einen tieferen Grund. Das Gehirn des rechten Körpers, und das Gehirn ist ja definitiv auch ein Teil des Körpers, das hat auch eine Besonderheit. Es speichert nämlich praktisch die gesamte Wahrnehmung ab. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Es sagt nicht, das muss ich mir merken, weil das ist wichtig für mich, und das muss ich mir nicht merken, weil es ist nicht wichtig für mich. Sondern es wird auf verschiedenen sensorischen Ebenen wird einfach abgespeichert. Sozusagen ohne Ansehen der Person, ohne Ansehen des Grundes. Es wird einfach aufgenommen. Nicht für einen bestimmten Zweck, es wird einfach gespeichert. In weiterer Folge ist das was sehr Wichtiges. Aber was es hier zu verstehen gilt, ist, dass der sogenannte passive Körper eigentlich die ganze Zeit etwas tut. Weil dieses Abspeichern ist auch eine Art von Tätigkeit, und insbesondere auf der neurologischen Ebene natürlich, auch eine Herausforderung. Nur das sieht man nicht. Nicht, wenn jetzt bildlich gesprochen der rechte Körper in der Hängematte liegt, dann schaut es natürlich und kann auch total entspannt sein, aber in diesem entspannten Zustand geschieht trotzdem eine ganze Menge, dass man im Außen nicht sehen kann. Also, aber trotzdem für praktische Zwecke, das Wichtige, was ich wissen muss, wenn ich einen rechten Körper habe, ist, ich muss mich da nicht irgendwie zu Tode sporteln, ja, wenn, dann in Maßen, und ich würde das sehr gerne Vergnügungssport nennen. Ja, nicht Leistungssport, sondern Vergnügungssport. Ich jogge so lang, wie es mir Spaß macht und definitiv auch nur so rasch, wie es mich wirklich freut. Und im Zweifelsfall nicht zu viel. Und wenn Sie keine Lust haben als rechter Körper, dann ist es auch okay. Also lassen Sie sich sozusagen nicht in den homogenisierten Fitnesswahn hineinziehen. Und, sehr wichtig für spätere Teile unseres Readings, das ist ein Gehirn, das hat auf irgendeiner Ebene sehr, sehr viel Information gespeichert, und zwar ohne einen speziellen Grund, ohne eine spezielle Ausrichtung. Jetzt muss man trotzdem sagen, das, was wir gerade besprochen haben, ist ein Teil der sogenannten Variablen, und die Variable besteht aus 4 Elementen. Also das war noch nicht die ganze Wahrheit, ja, sondern wir sprechen jetzt nur vom Körper als Körper. Sie sind also in der 5. Farbe noch rechts fixiert, das heißt Low Volume, das heißt Klang leise. Und der Umstand, dass das so ist, bedeutet, dass das Verdauungssystem einen Input benötigt, eine Art Einstimmung, und die erfolgt in Ihrem Fall durch einen sanften, durch einen leisen Klang. Und da ist wirklich der Begriff der Einstimmung vielleicht besser als jeder andere, weil natürlich einstimmen kann mich auch ein leiser oder sanfter Klang, nicht? Der gibt sozusagen keine Energie dazu, aber der stimmt mich auf etwas ein und der stimmt mich eigentlich auf was Sanftes ein, das heißt, der holt mich eher runter. Und das, was runtergeholt werden soll, ist natürlich jetzt nicht Sie als Gesamtperson, sondern das Verdauungssystem. Das ist also ein Verdauungssystem, das braucht eine Einstimmung auf was relativ Ruhiges, Sanftes, und das geschieht eben durch diesen leisen Klang. Jetzt muss man sagen, wenn man von Klang spricht, denkt man natürlich an Musik, oder jedenfalls zuerst mal denkt man an Musik. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Es muss nicht um Musik gehen, aber selbstverständlich ist Musik oft eine anzutreffende Variante oder schlicht und ergreifend eine gute Variante. Der leise Klang bedeutet nicht, dass es einen einzigen, ganz bestimmten Klang gibt, der der richtige ist und alles andere ist falsch. Es bedeutet mal grundsätzlich, es geht um eine akustische Stimulation, die leise und sanft ist. Ja, das ist das Prinzip, das ist das Grundprinzip. Alles andere sind sozusagen Perfektionierungen und Verfeinerungen, die vielleicht durchaus eine Rolle spielen, aber nicht das Entscheidende. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, wie leise ist leise genug? Das ist auch so eine Frage. Man kann das natürlich jetzt nicht in Dezibel angeben, aber es muss so sein, dass es sich für Sie total angenehm anspürt, anfühlt. Und zwar grundsätzlich im gesamten Organismus. Und die Konsequenzen dessen sollten das bestätigen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einer sehr leisen Musik Ihr nächstes Abendessen zu sich genommen haben, dann wäre eine Bestätigung der Richtigkeit, dass es Ihnen nicht nur gut geschmeckt hat, sondern dass Sie hervorragend schlafen, dass die Verdauung gut funktioniert und dass Sie am nächsten Tag einigermaßen ausgeglichen und frisch sind. Also eben alles Qualitäten, die ganz sicher wesentlich von der Ernährung mitbestimmt werden. Jetzt muss man aber natürlich sagen, nicht nur muss es nicht immer um Musik gehen, der Begriff Low Volume, wenn man das jetzt vom Englischen her mal anschaut, ist ein zweideutiger. Auf der einen Seite heißt es natürlich geringe Lautstärke. Aber Volume, das hat eben auch diese Bedeutung von Volumen, also Umfang. Das heißt, wir haben eigentlich auch den Begriff möglich eines niedrigen, eines geringen Klangumfangs. Was meine ich damit? Wenn Sie ein Symphonieorchester hören, dann haben Sie zweifellos einen großen oder hohen Klangumfang. Da sind viele verschiedene Instrumente und Klänge, die sich dann eben zu einer ganzen Symphonie vereinigen, und das ist ein großer Klangumfang. Wenn jetzt ein Mensch a cappella ein Lied singt, dann kann das auch leise oder laut gespielt werden. Aber in jedem Fall, in diesem Sinne, der Klangumfang ist relativ gering, eine Stimme oder ein Instrument. Das heißt, das ist eine Dimension, die man in das persönliche Experiment unbedingt einbeziehen sollte. Also das persönliche Experiment meint natürlich zuerst mal, dass Sie mit verschiedenen Klängen experimentieren, was sagt Ihnen zu, aber zuerst mal, bevor das in den Vordergrund tritt, mal mit verschiedenen geringen Lautstärken. Ja, wie gering genug sozusagen? Ja, wie leise ist leise genug? Ist das sozusagen bewusst gerade noch hörbar oder ist das so wie eine sanfte Hintergrundmusik oder irgendetwas dazwischen? Die Nuancen können durchaus eine Rolle spielen, weil das ist mit Sicherheit der individuelle Spielraum, nicht? Also jeder Mensch hat dann sicher seine ganz besondere oder seine ganz genaue Vorliebe. Der Organismus reagiert auf eine bestimmte Lautstärke am besten. Das zweite ist dann also die Frage, was sind denn jetzt die Klänge, die am besten funktionieren, die ich am liebsten höre, die aber vor allem sozusagen mein Körper am liebsten hört? Und wir haben schon gesagt, Musik ist natürlich immer eine Möglichkeit. Aber gerade weil wir es auch mit diesem Low Volume zu tun haben, kommt es zum Beispiel oft vor, dass bei Menschen, die diese niedrige Lautstärke haben, das kann jetzt zum Beispiel auch ein Hörbuch sein oder eine Aufnahme mit Vogelgezwitscher oder ein Wahlgesang. Also das ist natürlich auch eine Art Musik, aber nicht das, was wir jetzt normalerweise darunter verstehen würden. Und es ist jetzt ganz sicher nicht Mick Jagger. Also mit anderen Worten, es geht auch um eine Sanftheit. Es geht auch um eine Sanftheit. Es geht nicht nur um den Charakter, zum Beispiel Musik oder Nicht-Musik. Man kann auch mit geringer Lautstärke, kann man quasi eine aggressive Musik spielen. Oder man kann eben mit geringer Lautstärke eine sanfte Musik spielen. Und das wird natürlich auch dazugehören zu diesem Klang, zu diesem leisen Klang. Was Sie auf gar keinen Fall tun sollten, das ist wirklich ein No-Go, und ich meine ein No-Go, ist irgendwo essen, wo es richtig laut ist. Also es gibt so ganz bestimmte Kneipen zum Beispiel oder überhaupt ganz bestimmte Lokale, wo natürlich auch meistens entsprechend etwas los ist. Und wo auch zum Teil durch die Akustik, die dort herrscht, ist es unglaublich laut. Es ist unglaublich laut. Man versteht sozusagen den Menschen, der am eigenen Tisch sitzt, mit aller Mühe. Und das ist völlig, völlig untragbar. Ja, das ist wirklich das Schlechteste, was Sie Ihrem Verdauungssystem antun können. Und es geht Ihnen dann nachher auch schlecht. Also vielleicht können Sie sich an so ein Ereignis erinnern. Und wenn nicht, Sie könnten das sogar mal gezielt ausprobieren. Ich gehe mal ganz bewusst an einen Ort, wo es so ist, und beobachte mich und wie es mir geht. Also ich habe schon Menschen, die das nicht wirklich wussten, ihr PHS, aber Sound Low, also eben leisen Klang hatten. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand aus einer solchen Kneipe das Essen genommen hat und sich ins Auto gesetzt hat, weil die Person das gar nicht ausgehalten hat, dort zu essen. Also das kann sehr, sehr deutlich sein. Und solche Erfahrungen stärken natürlich auch ein bisschen das Vertrauen in den Prozess, dass das nicht einfach nur, sagen wir mal, ein sehr exotischer Vorschlag ist, sondern dass der auch substanziell etwas zu bieten hat. Jetzt diese niedrige Anregung, Klanganregung, das muss man eben sagen, man kann die nicht immer einfach haben. Also jedenfalls nicht ohne Hilfsmittel. Also speziell jetzt im äußeren Raum, also wenn wir mal von zu Hause absehen, im äußeren Raum kontrollieren Sie ja natürlich den Klangraum nicht, sondern sind ihm ausgesetzt. Und dort gibt es also in vielen Fällen nicht diese ganz sanfte akustische Anregung. Und zu Hause, in der Familie, kann das natürlich auch recht problematisch sein, wenn man kleine Kinder hat zum Beispiel, oder wenn einfach Menschen da sind, die von ihrer Natur her vielleicht ein bisschen lauter sind. Es gibt einfach Menschen, die sind ein bisschen lauter. Dann ist das für sie während dem Essen ein No-Go. Dann müssten sie sich zurückziehen in einen eigenen Raum. Jetzt gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Man kann sozusagen physisch in einen eigenen Raum gehen oder man kann sich einen sehr guten Kopfhörer zulegen, mit dem man dann natürlich auch eventuell an einem lauten Tisch sitzen kann, aber nichts davon mitbekommt. Also jedenfalls nicht akustisch. Ich glaube, dass die letzte Variante nicht ganz so gut ist, weil die Frequenzen, von denen wir hier sprechen, also die akustische Frequenz, die erreicht ja nicht nur das Innenohr, sondern die erreicht ja den ganzen Körper. Das ist ja eine Schwingung. Das ist, warum Sie einen Ton anschlagen können und 3 Meter weg, 3 Meter davon entfernt, beginnt eine andere Stimmgabel in Resonanz zu gehen und beginnt zu schwingen. Also die Frequenz ist da, auch wenn ich sie nicht höre. Und von daher würde ich meinen, wenn Sie in einer solchen Situation sind, wo der Raum einfach nicht leise sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist die beste Variante, sich zurückzuziehen und alleine zu essen. Und dort können Sie dann natürlich auch gegebenenfalls sehr gut einen Kopfhörer verwenden. Und damit kommen wir eigentlich wieder mal auf eines der wirklich großen Probleme des PHS zu sprechen. Die meisten PHS, es gibt welche, die sind schwierig, PHS-Varianten, schwierig zu verstehen, schwierig herauszufinden. Aber die meisten sind eigentlich ganz einfach. Also Klang leise, dafür muss man jetzt kein Studium machen. Aber die Umsetzung, weil wenn man es konsequent umsetzt, was in jedem Fall die Empfehlung wäre, dass man sich bemüht, möglichst gleichmäßig, möglichst kontinuierlich diese Anregung für das Verdauungssystem zu schaffen, dann ist es halt so, dass sich sozusagen soziale Einbußen ergeben. Ich kann dann nicht mit allen Freunden zum Essen ausgehen. Ich kann nicht bei irgendeiner wunderbaren Geburtstagsparty, wo die Leute halt gut drauf sind und entsprechend Lärm machen, zum Buffet gehen. Es gibt dann Dinge, die kann ich im sozialen Kontext nicht mehr tun. Das kann erstens natürlich mal ganz leicht dazu führen, dass man so ein bisschen zum Außenseiter wird, je nachdem natürlich, wie ihr Umfeld beschaffen ist. Und es geht zuerst mal natürlich auch etwas Gewohntes verloren. Das sind ja auch so klassische Stammesrituale, die wir haben, an die wir gewöhnt sind und die wir vielleicht auch mögen. Und das ist die größere Schwierigkeit. PHS verlangt in den allermeisten Fällen, dass wir unsere persönliche Komfortzone vor allem im sozialen Bereich verlassen müssen. Und an der Stelle entscheidet sich halt, was einem Menschen wichtiger ist. Ist es ihm wichtiger, in dem Fall jetzt seinen Körper zu entfalten, oder ist es ihm wichtiger, im Rahmen jener Normalität zu bleiben, wo man sozusagen nicht auffällt. Diese Entscheidung können logischerweise nur Sie selber treffen, und es gibt hier nicht ein richtig und ein falsch, es gibt nur Ihre korrekte Entscheidung. Aber ich möchte sozusagen auf das Thema aufmerksam machen, weil über kurz oder lang, wenn Sie sich dazu entschließen, Ihr PHS zu verfolgen, über kurz oder lang wird das Thema irgendwo auftauchen. Das bedeutet aber nicht, dass Sie deswegen sozusagen dann es sein lassen sollten. Man muss jetzt auch sagen, PHS bedeutet ja, dass der Körper umlernt, dass er eine neue Information bekommt, eine, die er braucht und eine, auf die er quasi gewartet hat, aber es ist ja trotzdem zuerst mal ein Wechsel, eine Veränderung. Und die ist natürlich, diese Veränderung gelingt am einfachsten und auch am schnellsten, wenn die Information konsistent ist. Das heißt, wenn es möglichst wenig Ausnahmen gibt. Allzu viele Ausnahmen führen gleichsam zu einer Verwirrung des Systems. Was kriege ich jetzt, nicht? Was bekomme ich jetzt? Andererseits muss man sagen, egal wie bescheiden die Anfänge sind, die möglich sind, sie werden einen Effekt haben. Der Körper bekommt sozusagen Witterung. Ja, er macht eine Erfahrung, die für ihn in die richtige Richtung geht. Und das hat eine Tendenz, sich automatisch zu verstärken. Und in dem Sinne sind auch kleine Schritte mit Ausnahmen wesentlich besser als gar keine. Jetzt, was dürfen Sie erwarten vom gesamten Prozess? Im Wesentlichen geht es um zwei Dinge. Das eine, was eben schon im Namen drinnen steckt, nicht? PHS, Health System, das ist natürlich eine Stärkung der Vitalität und der Widerstandskraft. Die darf man jetzt aber nicht kurzfristig erwarten, weil so schnell verändern sich biologische Parameter jedenfalls meistens nicht. Aber sie können dann sehr dramatisch sein. Also ich bin jetzt im 13. Jahr meines PHS-Prozesses und ungefähr nach den ersten 3 Jahren habe ich nie mehr eine Krankheit gehabt und ich meine über keine, also nicht einen halben Tag Grippe oder sonst irgendetwas. Das ist doch schon irgendwie, sagen wir mal, ermutigend. Das größere Thema oder das umfangreichere Thema, in dem das eingebettet ist, ist aber die Differenzierung des Körpers. Also, dass sich der Körper gleichsam so entfalten darf, dass er dabei unterstützt wird, sich so zu entfalten, wie er eigentlich designt ist. Und das ist ein großes Thema. Um das in seiner vollen Tragweite zu verstehen, müssen wir wirklich ein bisschen weiter ausholen. Und genau das machen wir jetzt gleich. Wenn man den Begriff Differenzierung des Körpers verwendet, dann kann man natürlich an alle möglichen Qualitäten denken, zu Recht, die einen Körper kennzeichnen. Aber das Herzstück dieser Differenzierung ist ein Element, das sich ebenfalls unterhalb der Linie befindet, genauso wie die Farbe, nämlich der Ton. Jener Ton, der in der Grafik gleich neben der Farbe angezeigt ist. Und dieser Ton, den kann man sich wirklich vorstellen wie den Eckpfeiler, um den herum gleichsam der Körper aufgebaut ist. Der Ton beschreibt die Kognition. Das ist jetzt auch so eines dieser Wörter, die man vielleicht besser genau definiert. Mit Kognition ist im Grunde eine Art Erkenntnisfähigkeit gemeint, aber hier, weil wir es ganz explizit mit dem Körper zu tun haben, eine Erkenntnisfähigkeit, die natürlich auf einem sensorischen Input beruht. Also wir haben es mit einer Wahrnehmung zu tun, ja, mit einer sinnlichen Wahrnehmung, und wir haben es aber auch mit der Fähigkeit zu tun, aus dieser sinnlichen Wahrnehmung Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist es, worum es letztlich in der Evolution geht. Also wir sind offensichtlich nicht die schnellsten Kreaturen, wir sind nicht die stärksten Kreaturen, wir können nicht am besten schwimmen, wir können nicht fliegen, aber wir sind an der Spitze der Nahrungskette. Warum denn? Weil unsere Kognition jedenfalls weiterentwickelt ist als die der anderen Säugetiere auf diesem Planeten. Also, Kognition bedeutet Input und Auswertung, könnte man sagen. Und diese, umgangssprachlich beschreiben wir diese Qualitäten als die fünf Sinne. Also tatsächlich sind es mehr als fünf und es gibt auch einige dabei, die recht exotisch sind. Aber als eine erste Annäherung kann man das ruhig stehen lassen. Sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen, darunter kann man sich was vorstellen. Und wir geben dem jetzt gar nicht so furchtbar viel Aufmerksamkeit, weil das ja so selbstverständlich ist und weil wir wieder einmal einander so ähnlich zu sein scheinen. Nicht, wenn jetzt nicht irgendwelche angeborenen oder unfallbedingten Schäden eingetreten sind. Wir alle sehen und hören und riechen und schmecken und fühlen. Das gehört zum Menschsein dazu und es scheint jetzt keine großartigen Unterschiede zu geben. Ja, es gibt ein paar Musiker, die haben das absolute Gehör. Und dann gibt es da oder dort noch den Chefsommelier, der hat einen ganz besonders feinen Geschmack. Aber im Wesentlichen war es das. Naja, und das ist natürlich wieder einmal nicht wirklich zutreffend. Die Differenzierung ist einfach nicht erkennbar, weil wir homogenisiert sind. Tatsächlich ist in jedem Menschen eine bestimmte Kognition angelegt, die durch den Ton angezeigt wird, in der das Potenzial da ist, dass es sich ja in eine Dimension entfalten kann, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn man sie beschreiben würde oder könnte, sich eher noch Science Fiction anhören würde. Also sie geht über das normale Maß potenziell weit, weit, weit hinaus. Aber die Sache hat einen Haken. Damit sich der Ton zu seinem vollen Potenzial entfalten kann, muss der Körper über eine längere Zeit in der für ihn spezifischen Körperchemie, körperchemischen Situation sein. Und diese innere Körperchemie wird durch mehrere Faktoren beeinflusst, aber natürlich ganz besonders durch die Ernährung. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, das ist die Hürde, die genommen werden muss. Ich muss relativ lange Zeit meinem PHS folgen, dann ändert sich die Körperchemie und Körperchemie heißt selbstverständlich auch die Körperchemie im Großhirn. Und dadurch werden gleichsam Nervenleitungen, Verbindungen, die an sich schon immer da waren, aber nie wirklich genutzt wurden, man könnte sagen gereinigt, funktionsfähig gemacht. Und das eröffnet dann die Möglichkeit dafür, dass ich die entsprechende Kognition entfalten kann. Und nachdem eben sehr, sehr wenige Menschen ihrem PHS folgen, haben wir nach wie vor den Eindruck, wir sind da nicht groß unterschiedlich, weil es relativ selten gibt es ein Beispiel dafür, dass sich eine solche Kognition wirklich entfaltet hat. Und dazu kommt natürlich, dass man das nicht in den meisten Fällen ja von außen nicht sofort wahrnimmt. Wenn Sie jetzt mit jemandem zu tun haben, der eine kognitive Fähigkeit ganz wunderbar entfaltet hat, dann merkt der vielleicht etwas davon, aber Sie von außen würden es auch nicht unbedingt sofort mitbekommen. So, was bedeutet das? Es bedeutet zuerst mal, dass der Körper in einer ganz bestimmten sensorischen Dimension die meisten Daten erhält. Also das heißt, die Spezialisierung führt zuerst mal zu einer gewissen Datenauswahl, könnte man sagen, Reizauswahl. Wir sind ja umgeben von allen möglichen Dingen und Wesen. Eine Unmenge verschiedenster Reize stürmt auf uns ein und niemand kann sozusagen alle Reize vollständig prozessieren. Die Kognition über den Ton, die Spezialisierung, bedeutet natürlich auch eine Präferenz, eine im Organismus angelegte Präferenz für eine bestimmte sensorische Dimension. Und das heißt, der Körper bekommt mal die spezifischen Daten und daraus können dann natürlich auch spezifische Erkenntnisse gewonnen werden. Nicht automatisch, aber das, was reinkommt, ist natürlich eine wesentliche Vorbedingung. Und das führt, naja, zu spezifischen Erkenntnissen des Körpers wohlgemerkt. Ja, wir sind nicht beim Verstand, zu spezifischen Erkenntnissen des Körpers. Die sind immer relevant für das Leben, weil das Leben ist nun mal die Angelegenheit des Körpers. Der Körper bewältigt das Leben in erster Linie. Und diese spezifischen Erkenntnisse führen, naja, man könnte sagen, zu besseren Entscheidungen. Und wenn ich jetzt sage, bessere Entscheidungen, kann das insofern irreführend sein, weil wir denken dann sofort an erfolgreicher sein oder dieses ist besser oder jenes ist besser. Das wird natürlich im Durchschnitt damit einhergehen, aber das Kernstück ist, dass die Entscheidungen immer präziser ihnen entsprechen, das heißt ihrer Differenzierung. Es gibt ja zum Beispiel auch Situationen, da kann man fast nichts falsch machen. Es gibt jetzt eine Wahl zwischen zwei oder drei guten Möglichkeiten. Also an der Oberfläche betrachtet, egal welche Entscheidung Sie dann treffen, wird niemand sagen, das war eine falsche Entscheidung. Es hat ja funktioniert. Aber trotzdem werden nicht alle drei möglichen Entscheidungen dem spezifischen Wesen, das sie sind, gleich gut entsprechen. Das heißt, die Differenzierung der Kognition bedeutet, ich treffe die Entscheidung, die ganz spezifisch für mich die richtige ist, weil sie wiederum meine Differenzierung als ganzes Wesen unterstützt. Und das Gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten Fall. Es gibt leider auch Situationen, wo es unter Anführungszeichen gar keine gute Entscheidung gibt, weil was immer Sie jetzt tun, ist im besten Fall, noch sagen wir mal, eine Verlustverringerung. Es gibt einfach Situationen, da gibt es keine wunderbare Lösung, wo man nachher als strahlender Sieger gleichsam hervorgeht. Aber auch da geht es eben nicht so sehr um die Quantität, die dabei rauskommt, sondern ist die Entscheidung, die ich treffe, entspricht die mir ganz und gar. Weil natürlich jede Entscheidung oder je präziser die Entscheidungen sind, die ich treffe, mir entsprechend, desto mehr wird mein eigener Prozess unterstützt. Desto schneller bzw. desto leichter führt der Weg dazu, dass ich wirklich ich selbst bin. Und praktisch kann man sich das so vorstellen, wenn sich diese Kognition über den Ton tatsächlich entfaltet hat, dann übernimmt sie an einem bestimmten Punkt die Führung der inneren Autorität oder des Entscheidungsfindungsprozesses. Und das macht die Entscheidungen in diesem umfassenden Sinne intelligenter. Was ich damit meine, ist Folgendes. Also, wie man seine Entscheidungen trifft, bleibt selbstverständlich unverändert gemäß Strategie und gegebenenfalls Autorität. Die Vorgangsweise an der Oberfläche ändert sich nie und auch hier nicht. Aber die gleiche Vorgangsweise basiert natürlich auf der im Körper vorhandenen Intelligenz. Das heißt, je eingeschlafener, ich sage jetzt mal ganz frech, je dümmer der Körper gehalten wurde durch Konditionierung, desto weniger intelligent werden die Entscheidungen sein, auch dann, wenn sie korrekt getroffen werden. Es ist noch immer das Bestmögliche geschehen, aber das Bestmögliche ist nicht immer das Bestmögliche im absoluten Sinn. Und so bedeutet also gleichsam der Aufschwung, die Entfaltung der Körperintelligenz, dass die Entscheidungen, die ich dann an der Oberfläche durch Strategie und Autorität treffe, in diesem Sinne besser werden, nämlich mir mehr und mehr entsprechend und oft natürlich auch vom Ergebnis her, weil sie sozusagen runder sind, weil sie mehr berücksichtigen, weil sie ja in einem umfassenden Sinne intelligenter geworden sind. Und dadurch wird klarerweise das Leben leichter und der Dekonditionierungsprozess deutlich unterstützt. Jetzt, wenn man sich das technisch vorstellt, was das bedeutet, der Ton, der jetzt eigentlich die steuernde Einheit ist, die steuernde Intelligenz, muss irgendwie die Linie erreichen. Die Linie, die wir bei der Designzone finden, diese Linie, die gleichsam die körperliche Rolle darstellt, die in einem Menschen angelegt ist. Und diese Durchschaltung vom Ton zur Linie, die setzt voraus, dass korrekt entschieden wird, nämlich über Strategie und Autorität. Darum ist es so wichtig, dass man PHS nicht versucht, als etwas Isoliertes zu betreiben. Sie können wunderbar PHS betreiben und Sie können auch, weil Sie PHS betreiben, die Kognition entfalten. Aber wenn nicht korrekt entschieden wird, dann ist die Verbindung zwischen Ton und Linie unterbrochen. Wie das dann praktisch aussieht, wenn der Ton gleichsam durchgeschaltet ist zur Linie, das werden wir uns ganz zum Schluss ansehen. Aber jetzt wenden wir uns natürlich Ihrem Ton zu, weil jetzt ist ja die große Frage, was ist Ihre Kognition und was genau bedeutet das? Sie haben den sechsten Ton, der ist natürlich rechts, weil er noch rechts fixiert und er fixiert nach rechts, weil er sozusagen selbst die rechte Qualität mit sich bringt. Die rechte Qualität ist in diesem Fall verbunden mit dem Solarplexus, also mit dem Emotionalzentrum. Und das ist in jedem Fall richtig. Also das hängt jetzt nicht davon ab, ob Sie an der Oberfläche der Körpergrafik ein definiertes Emotionalzentrum haben oder nicht. Und naja, alles Emotionale braucht Zeit. Das heißt, wir haben es mit einem zyklischen Thema zu tun. Das ist eine Kognition, die nicht in einem Augenblick funktioniert, sondern die immer irgendwie prozessieren muss. Und die auch im Körper, das heißt letztlich im Neokortex, prozessiert wird. Also das heißt, die Berührung, von der wir hier sprechen, findet in diesem Sinne nicht nur statt, wenn die Berührung stattfindet, sondern die wird nachher auch noch weiter prozessiert im System. Sie wird gleichsam verdaut und ausgewertet. Jetzt Berührung ist uns an sich ein vertrauter Begriff. Darum bedarf er, dieser Begriff, wie wir ihn hier verwenden, bedarf er wirklich einer Erklärung, weil wenn wir jetzt einfach bei Berührung bleiben, dann wäre das wirklich zu kurz gedacht. Also gut, beginnen wir mit der normalen Berührung. Jeder Mensch hat natürlich einen Berührungssinn, nicht? Also ich habe keinen sechsten Ton, aber jetzt, wo ich hier so bei meinem Schreibtisch sitze, kann ich selbstverständlich die Platte berühren, die Temperatur, die Feuchtigkeit, die Härte, das Material, das kann ich dadurch erkennen und das ist selbstverständlich auch eine Information, die in irgendwelchen Situationen für Entscheidungen wichtig sein kann. diese Form von Berührung ist nicht gemeint, weil das ist sozusagen die Qualität, die haben alle Menschen zur Verfügung. Das ist nicht das Spezielle, was in ihrem sechsten Ton angelegt ist. Die Berührung, von der wir hier sprechen, ist gleichsam die Fähigkeit, durch Berührung die Information lesen zu können, die in einem Körper oder einem Gegenstand enthalten ist. Das heißt, wir haben es mit einer ganz, ganz feinen Ebene zu tun. Information, nicht? Information ist die allerfeinste Ebene. Das ist sozusagen nicht mehr stofflich und oft auch am Stofflichen nicht zu erkennen. Also Berührung ist hier nicht auf die Oberfläche, so müsste man das sagen, ist nicht auf die Oberfläche begrenzt, sondern das Lesen der Information gibt mir Auskunft über die Essenz dessen, was ich berühre. Also wir machen zwei Beispiele, um das greifbar zu machen. Ein recht bekannter Vorgang, bei dem wir das wieder bis zu einem gewissen Grad alle erleben können, ist eine gute Massage. Und eine Massage bedeutet ja, der massiert, der berührt, der nimmt ja jetzt viel Information auf. Natürlich bei den meisten Massagen wird sich das dann konzentrieren auf die körperlichen Dinge, welcher Muskel ist verspannt und wo sind Unregelmäßigkeiten, Asymmetrien und so weiter. Aber man kann natürlich durch das Berühren überhaupt sehr viel von einem Menschen spüren. Man kann spüren, ob jemand entspannt ist oder angespannt. Man kann spüren, ob jemand sich fürchtet oder nicht. Also es gibt selbst mit einer bescheidenen Fähigkeit, durch Berührung Informationen aufzunehmen, gibt das schon sehr viel her. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, in eine sehr, sehr hohe Dimension entwickelt, dann heißt es wirklich, man kann vielleicht nicht alles, aber man kann sehr, sehr viel Information lesen, die in dem Menschen drinnen ist und zumindest jetzt oder in Bezug auf einem selbst von Bedeutung. Ja, weil insgesamt ist vielleicht ein bisschen zu viel Information in einem Menschen drinnen, um die ganz lesen zu können. Aber in einem bestimmten Kontext, zu einer bestimmten Zeit. Das ist, und das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht der Masseur sind, sondern derjenige, der massiert wird, dann bekommen Sie ja auch Informationen. Nicht? Wenn Sie massiert werden, der Mensch zeigt sich in seiner Berührung. Ja, in dem Sinne können Sie den auch lesen, wenn Sie sozusagen scheinbar passiv da liegen und nur die Massage über sich ergehen lassen. Also das wäre ein Beispiel gewesen. Ein anderes Beispiel, das ist die Information, die in Gegenständen enthalten ist. Also ein klassisches Beispiel wäre natürlich ein altes Schmuckstück zum Beispiel. Also alte Schmuckstücke, die haben eben ihre Geschichte. Ja, die haben auf alle Fälle ihre Geschichte. Die wurden vielleicht über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, von einem bestimmten Menschen getragen. Die sind sozusagen imprägniert mit der Information dieses Menschen. Und wenn Sie die jetzt auf dem Flohmarkt kaufen oder sonst wo, dann kaufen Sie natürlich diese Information, diese aus der Vergangenheit, der Geschichte stammende Information mit. Normalerweise reflektieren wir das nicht. Und normalerweise ist es auch nicht so wichtig. Es ist schon immer wichtig, es hat immer einen Einfluss. Aber für Sie ist es besonders wichtig. Dass Sie diese Gabe haben, bedeutet natürlich auch, dass Sie für diese Dimension besonders empfindlich sind. Besonders empfindlich. Wenn Sie jetzt das Schmuckstück kaufen, dass jemand, das sagen wir mit einer sehr unglücklichen Geschichte, dann wird sie das in Mitleidenschaft ziehen. Sozusagen die Information, die in ihnen ist, wird dadurch beeinflusst, sie wird dadurch verändert. Und zwar eben stärker, als es in anderen Menschen der Fall ist. Gut, jetzt muss man sagen, alte Schmuckstücke, kauft man nicht jeden Tag, aber sollten Sie das mal tun, beziehungsweise sollten Sie auch schöne alte Stücke zu Hause haben, dann wäre es auch an der Zeit, die mal ein bisschen kritisch nicht unter die Lupe, sondern unter die Hände zu nehmen. Wie spüren sich die eigentlich an, wenn man sich Zeit nimmt? Ja, wie spürt sich das denn jetzt wirklich an? In Bezug auf Menschen ist natürlich die häufigste Form das Händeschütteln. Man lernt jemanden kennen, man schüttelt sich die Hände und in dem Moment gibt es eine Berührung. Und ich meine, ein Händedruck, was allein ein Händedruck schon für eine Information hergeben kann. Und nochmal, ich habe keinen sechsten Ton, ich bin sozusagen in keinster Weise in der Lage, an ihr Potenzial ranzukommen. Aber da kann man schon ganz viel über einen Menschen rausfinden und wissen. Und zwar nicht nur bewusst, sondern da wird eben noch viel mehr Information wird abgespeichert. Nicht vergessen, alles Rechte speichert ab. Und hier wird das abgespeichert, was durch Berührung an Information aufgenommen wurde. Gut. Jetzt gibt's aber natürlich Sachen, da muss man wirklich aufpassen, weil sie tagtäglich vorkommen. Ein ganz heißer Tipp ist Bekleidung. Also wenn Sie irgendwo ein T-Shirt um 3,50 Euro kaufen oder meinetwegen auch um 4,90, das kann nur in einer Sklavenfabrik produziert worden sein. Naja, und das sind Energien, das sind Informationen. Und diese Informationen fließen natürlich ein in das, was dort produziert wird. Es ist ja eine aberwitzige Dummheit zu glauben, dass man diese Dinge voneinander trennen kann. Ja, da gibt's zutiefst unglückliche, ausgebeutete, hungernde und müde Menschen. Und das, was die herstellen, soll dann strahlen und gut für uns sein. Ja, das ist wirklich, sagen wir mal, eine sehr kurzsichtige Perspektive. Und wiederum, Sie können das relativ leicht spüren, wahrscheinlich sogar schon jetzt, aber Sie können es natürlich, oder Sie werden es noch viel, viel präziser und umfangreicher wahrnehmen können, wenn sich diese Kognition wirklich entfaltet hat. Das ist mal die eine Seite dessen. Aber das sehr Spannende ist, das war ja jetzt die wahrnehmende Seite, sozusagen ich nehme die Information wahr, ich nehme die Information auf, die wahrnehmend passive Seite. Aber der sechste Ton funktioniert eben auch, man könnte sagen, nicht als eine Einbahnstraße, sondern als eine Zweibahnstraße. Menschen mit dem sechsten Ton haben auch die Gabe, Information zu schicken über die Hände. Dafür haben wir einen der seltenen Archetypen für diese Künste. Das wäre sozusagen das Heilen durch Handauflegen. Wir sind ein klein wenig, sind wir wieder bei der Massage, aber das geht jetzt einen Schritt weiter, weil das Heilen durch Handauflegen ist natürlich eine Informationsübertragung, was denn sonst? Vielleicht auch eine energetische, aber auf alle Fälle eine Informationsübertragung. Und auch das kann man jetzt natürlich machen bei einem Menschen und man kann es auch machen bei einem Gegenstand. Man kann einen Gegenstand laden. Und das ist jetzt gar nicht irgendein finsterer Hokuspokus aus dem Mittelalter. Sie können das ganz, ganz einfach probieren, wenn es Ihnen nicht eh schon bewusst ist. Also ich habe viele Menschen mit dem sechsten Ton getroffen, für die war das nicht so sehr eine neue Information als eine Erleichterung, weil es Ihnen bestätigt hat, es ist okay, dass Sie so sind. Aber wenn Sie die geringsten Zweifel haben, machen Sie doch ein kleines Experiment. Nehmen Sie Ihr Lieblingsgetränk. Das ist ganz egal, das kann ein Wein sein, das kann ein Bier sein, das kann ein Wasser sein, das kann ein Fruchtsaft sein, was immer Ihr Lieblingsgetränk ist, ein Glas Milch. Nehmen Sie das Glas in beide Hände und dann verwenden Sie eine Metapher oder eine Formulierung, die Ihnen entspricht. Sie können das segnen, Sie können sozusagen etwas Gutes hineinsenden. Also quasi etwas, was aufwertet, was veredelt, was verfeinert, was die Qualität verbessert. Und ich wette mit Ihnen, Sie werden den Unterschied schmecken, wenn Sie einmal vorher einen Schluck getrunken haben und dann machen Sie das 2 oder 3 Minuten lang, keine große Zeremonie, 2 oder 3 Minuten lang, Sie werden den Unterschied wahrnehmen können. Und es ist so wiederum ein kleiner Vorgeschmack auf das Potenzial, das in diesem Ton enthalten ist. Das heißt letztlich, das ist wahnsinnig spannend, letztlich bedeutet das, der sechste Ton ist das Potenzial, durch Berührung zu kommunizieren. Das heißt, wortlos zu kommunizieren. Wortlos. Ja, ich lese dich, ich gebe dir meine Information. Das ist eine wortlose Kommunikation. Und das Besondere an der wortlosen Kommunikation ist, dass sie das Ajna und damit schlussendlich den Verstand gleichsam, vermeidet. Das führt zu einer direkten Erfahrung. Einer direkten Erfahrung. Alle rechten Töne sind eigentlich erfahrungsorientiert. Das ist das, was wir als nicht fokussiert, nicht strategisch beschreiben, kann man auch als erfahrungsorientiert beschreiben. Und die Erfahrung, die ich machen kann, hängt aber jetzt total davon ab. Wenn ich sie unter Einbeziehung des Verstandes mache, dann erfahre ich meine Interpretation der Erfahrung. Und wenn sie wortlos kommunizieren, so wie gerade beschrieben, da ist nichts dazwischen, zwischen ihnen und der Erfahrung. Es ist nur die Erfahrung. Und das ist etwas ganz Besonderes, im Menschsein noch sehr wenig Angekommenes. Und insofern nimmt der sechste Ton wirklich eine ganz besondere Stellung ein. Er hat ein ganz besonderes Potenzial und es wird vielleicht zu seiner Entfaltung eben auch noch eine Zeit brauchen. Allerdings muss man sagen, die Chancen sind sehr gut, dass Sie zwischen 3 und 6 Monaten, nachdem Sie ernsthaft begonnen haben, Ihrem PHS zu folgen, zumindest erste wahrnehmbare Veränderungen wahrnehmen können. Und dann versteht sich's natürlich von selbst. In Bezug auf die realen Entscheidungen in Ihrem Leben, die Sie einfach treffen müssen, die kleinen und die großen, dass das, der sechste Ton, Ihnen eine enorme Informationsbasis gibt. Eine enorme Informationsbasis. Weil durch das Berühren und berührt werden, haben Sie ja schon so viel Information aufgenommen und vieles davon nicht bewusst, aber es ist in Ihrem System vorhanden. Und wenn dann eine entsprechende Entscheidung getroffen wird und sie muss über Strategie und Autorität getroffen werden, weil nur dann der Ton sozusagen durchgeschaltet wird, dann wird diese Entscheidung, egal was jetzt Ihre Autorität ist, dann wird Ihre Entscheidung gespeist mit den Informationen, die Sie da aufgenommen haben und die noch einen großen Vorteil haben. Niemand kann sie verfälschen. Die Information, die in mir ist, kann ich nicht verfälschen. Ja, das geht nicht. Und von daher ist es eine Kognition, die man nicht täuschen kann, die man nicht hinters Licht führen kann, die man nicht anlügen kann. Man kann natürlich schon, aber es hat keine Wirkung. Es hat keine Wirkung, weil auf der Ebene, auf der der sechste Ton funktioniert, kommt das sozusagen gar nicht hin. Und dann können Sie natürlich für sich selbst sehr, sehr gute Entscheidungen treffen und außerdem eben sehr präzise jene, die zu Ihrer eigenen Differenzierung beitragen, beziehungsweise diese unterstützen. Damit kommen wir also zur Linie der Designsonne. Und diese Linie der Designsonne, die beschreibt jetzt einerseits die Qualität des Körpers und andererseits die Qualität des Gehirns, beides zugleich. Was insofern sofort nachvollziehbar ist, als naturgemäß die grundlegende Natur des Gehirns und die grundlegende Natur des Körpers übereinstimmen müssen. Nicht? Das Gehirn ist ein besonderer Teil des Körpers, übt einen besonderen Einfluss auf ihn aus. Jetzt werden Sie vielleicht denken, aber wir haben doch bei den Farben, haben wir auch gesprochen, dass die Farbe in gewisser Weise zumindest einen wichtigen Aspekt der Körperintelligenz darstellt. Was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist ein ganz, ganz grundsätzlicher. Das, womit wir uns bis jetzt beschäftigt haben, die Farbe und der Ton, sind ja unterhalb der Linie, Das heißt, unterhalb von dem, was in der Körpergrafik überhaupt sichtbar wird. Also wir waren jetzt auf den Ebenen, die notwendig sind, damit die Körpergrafik gleichsam erbaut werden kann. Aber das wird in unserer Welt nicht sichtbar. Wir sehen den Ton nicht, wir sehen die Farbe nicht, wir sehen auch nicht isoliert die rote Seite. Wir sehen ein Gesamtes, ein Quantum, sozusagen das holistische menschliche Wesen, das aus der Vereinigung dieser beiden Seiten mit all ihren Qualitäten hervorgeht. Und zwar die Vereinigung der beiden Seiten auf den tieferen Ebenen. Schlussendlich werden die beiden Farben zusammengeführt durch den magnetischen Monopol zu dem gesamten Wesen. Damit hat die Linie eine ganz besondere Bedeutung. Und die besteht darin, dass die Linie sozusagen das erste Element ist, das tiefste Element, das in unserer Welt, in unserer holistischen Welt, das, was wir erleben, erkennbar wird. Und in diesem Sinne beschreibt die Linie auf der Designseite die Natur des Körpers und seine Rolle auf der Bühne des Lebens. Und damit verbunden sind dann natürlich ganz bestimmte Eigenschaften. Jetzt jene von Ihnen, die vielleicht schon mal das Profilreading gehört haben, haben ja über die Linien des Profils eine sehr, sehr ausführliche Information bekommen. Das kann und soll hier natürlich nicht wiederholt werden. Wir werden uns jetzt auf die ganz wesentlichen Eigenschaften Ihrer Linie konzentrieren, weil unser Thema ist ja nicht so sehr die Linie an und für sich, sondern wie jetzt der Ton durch die Farbe zur Linie gleichsam durchgeschaltet wird. Die zentralen Themen für den zweiten Linienkörper sind jetzt folgende. Zuerst mal ist das ein Körper, für den die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz, Abgrenzung, Alleinsein, aber dann auch wieder herauskommen, sozusagen dem anderen Menschen entgegenkommen, das ist zuerst mal eines der ganz großen Themen, weil in der 2 gibt es ein tiefes Bedürfnis nach Rückzug und das heißt im Falle des Körpers nach physischem Alleinsein. Also das ist nicht der innere Rückzug, das ist der reale Rückzug, nicht Körper, real, nicht Psychologie, sondern eben physisch. Also mit anderen Worten, für diesen Körper ist eine der wichtigsten Entscheidungen, wann ziehe ich mich zurück und wann komme ich auch wieder raus oder lasse mich sozusagen herauslocken. Weil diese richtige Balance ein ganz wesentliches Element der physischen Gesundheit und in jedem Fall des physischen Wohlbefindens ist. Das Zweite, man kann sich vorstellen, dieser Körper lebt eigentlich hinter einer Wand, hinter einer Mauer. Und diese Mauer hat die Funktion, diesen Körper zu beschützen. Nicht klar, eine Mauer ist ein Schutz und gleichzeitig ist sie aber natürlich auch eine Trennung. Es ist beides. Es ist, wenn ich es pointiere, kann ich sagen, ein Schutz, aber auch ein Gefängnis. Und in dieser Ambivalenz lebt jetzt sozusagen dieser Körper. Auf der einen Seite will er seine Ruhe, auf der einen Seite hat er diesen Schutz, weil er ihn braucht, wir werden sofort darüber sprechen, er benötigt diesen Schutz. Und auf der anderen Seite wartet er in gewisser Weise darauf, dass irgendjemand oder irgendetwas diese Mauer überwinden kann. Jetzt, wenn wir das auf die Alltagsebene hin übersetzen, dann wird das zur Selektivität. Das ist ein heikler Körper. Das ist ein Körper, für den nur ganz bestimmte Dinge in Frage kommen. Und das heißt, das Allermeiste und die Allermeisten kommen nicht in Frage. Das heißt, wählerisch, heikel, anspruchsvoll. Und diese Selektivität entspricht der Natur dieses Körpers. Der ist nicht dafür geschaffen, mit allen möglichen Kräften in Kontakt zu treten, sondern nur mit ganz bestimmten Qualitäten. Und das Überwinden der Mauer, wenn ich das so sagen darf, im Alltag bedeutet, da gibt es jetzt 35 verschiedene Schuhmarken, die sich gleichsam dieser Körper anschaut. Und eine davon, die passt. Ja, die hat in diesem Sinne die Mauer überwunden. Die hat die Öffnung in der Mauer gefunden. Die hat das Schloss ausgesperrt. Und das Gleiche ist jetzt wahr für alle anderen Kleidungsstücke oder das Design eines Tisches oder Freunde oder Bekannte. Also der, die das meiste, kommt nicht in Frage. Und das ist gut so, weil es wäre eigentlich für diesen Körper schädlich. Daher braucht er die Mauer. Und gleichzeitig sozusagen diese Hoffnung, dieses Warten darauf, dass endlich etwas oder jemand kommt, was genau passt. Und das gibt's aber jetzt auch in einem ganz großen Sinn. Also das ist ein Körper, der über ein Naturtalent verfügt, ein ganz wichtiges Stichwort der 2, das Naturtalent. Und das Naturtalent auf der körperlichen Seite ist natürlich, also geradezu das archetypische Naturtalent, also angeboren. Angeboren und unbewusst, ich weiß nicht, dass ich es besitze, aber es ist da und kann von anderen gesehen und eventuell gerufen werden. Das ist dann sozusagen dieser ganz, ganz große Ruf. Aber für das normale Leben und insbesondere für den Umgang mit Menschen muss man jetzt wissen, der tiefere Grund für die Existenz dieser Mauer ist nicht nur, dass dieser Körper nicht designt ist, mit allen möglichen Kräften umzugehen, sondern dass ein zweiter Linienkörper hat tief innen irgendeine verborgene Schwäche, einen Schwachpunkt, eine Achillesferse. Das, wo man ihn sozusagen kriegen kann und nicht im Guten. Und dieser Punkt muss sozusagen geschützt werden durch die Mauer. Und damit ist jetzt eben die ganz zentrale Frage für diesen Körper. Wem und wann gegenüber öffne ich mich? Und das ist wirklich das ganz große Thema, weil es wäre auf der einen Seite unter Umständen sehr, sehr ungesund, den falschen Kräften gegenüber sich zu öffnen. Und auf der anderen Seite möchte man aber sozusagen auch nicht die Öffnung, auf die man eigentlich schon so lange gewartet hat, fälschlicherweise nicht haben. Also das ist wichtig und in beide Richtungen heikel. Auf der einen Seite nichts versäumen, was richtig ist, und auf der anderen Seite nichts reinlassen, was falsch ist. Und dazu kommt jetzt eben, dass in der Natur der zweiten Linie drinnen steckt, dass wenn die Mauer quasi fällt, dann fällt sie wirklich. Das ist ein bisschen so wie mit den Posaunen von Jericho. Dann ist der Schutz weg. Hinter der Mauer gibt es keinen Schutz mehr. Daher ist diese Entscheidung also wirklich von großer, ich würde sogar sagen existenzieller Bedeutung. Und dafür, für diese Themen, braucht jetzt diese Linie eine Intelligenz, weil die Linie selbst verfügt über keine Intelligenz. Nicht? Sie verfügt über keine Intelligenz. Sie ist eine Rolle. In der Rolle ist eine evolutionäre Intelligenz, aber keine persönliche. Und die persönliche Intelligenz, die kommt jetzt eben über den Ton. In Ihrem Fall ist es also der 6. Ton. Das heißt, wir haben einen zweiten Linienkörper, der nach rechts fixiert ist. Das ist kein Leistungssportlerkörper. Das ist ein Körper, der dann gerne im Rückzug ist, vielleicht auch damit er nicht so viel Außenaktivität leisten muss. Und gleichzeitig täuscht es natürlich, weil unterhalb der Oberfläche, unterhalb des Sichtbaren, ist das ein sehr geschäftiger Körper, könnte man sagen, weil er jetzt alles, was er an Signalen bekommt über den 6. Ton, alles, was durch Berührung an Information gleichsam als Erfahrung erlebt wird, das wird jetzt mal abgespeichert. Also wir haben ja diese sehr interessante Kombination beim 6. Ton, dass es einerseits geht um das Information aufnehmen und andererseits kann es um das Information abgeben auch gehen. Aber jetzt wollen wir natürlich im Sinne der Kognition zuerst mal bei der Informationsaufnahme bleiben. Naja, und Berührung, das ist eigentlich für einen zweiten Linienkörper eine eigenartige Kognition. Weil der zweite Linienkörper, der möchte ja eigentlich eher nicht berührt werden. Also jedenfalls von den meisten Menschen ganz sicher nicht und in gewisser Weise auch von den meisten Dingen nicht, nicht? Das ist ein Körper, der braucht seinen Abstand, seine Ruhe, seinen Rückzug. Und der sechste Ton sagt aber, naja, aber wenn du eigentlich das erkennen möchtest, was dir in den Schoß gelegt wurde, was im Grunde dein Erbe per Design ist, dann musst du zumindest berühren. Und berühren ist auf der einen Seite natürlich schon etwas, wo man nahe kommen muss, und auf der anderen Seite, naja, wenn ich es berühre, dann habe ich es noch nicht gegessen. Also das ist jetzt natürlich eine Illustration in Bezug auf Lebensmittel, aber es ist jetzt eine Sache, nehmen wir mal an, ein Stück Obst, ein Stück Gemüse oder ein Stück Fleisch in die Hand zu nehmen. Es ist ganz was anderes, es zu essen. Also berühren ist schon ein In Kontakt kommen, aber nicht aufnehmen, nicht wirklich reinlassen. Also das ist sehr wichtig zu verstehen, gerade wenn man einen zweiten Linienkörper hat. Sie müssen in Kontakt kommen, damit durch Berührung etwas wahrgenommen werden kann, und dann kommt die Entscheidung, ob das irgendetwas für sie ist oder nicht. Aber es muss schon diesen Kontakt geben. Also wenn man das jetzt auf die menschliche Ebene übersetzt, dann muss man sagen, bevor sie sich in Bezug auf irgendjemanden grundsätzlich entscheiden oder zu einem Urteil kommen, müssen sie dem Menschen zumindest mal die Hand gegeben haben. Ne? Also irgendeine Form von Berührung muss stattfinden, sonst kann diese Kognition nicht wirklich funktionieren. Und das bedeutet jetzt also, dass diese berührende Untersuchung, diese berührende Erfahrung, das wird jetzt besonders wichtig sein für die zentralen Themen des zweiten Linienkörpers. Und natürlich das erste dieser Themen ist die Selektivität. Dazu passt es natürlich ganz hervorragend. Es heißt, wenn Sie berühren und das fühlt sich nicht gut an, dann ist es eben nichts für Sie. Ja, dann ist es nicht das passende Kleidungsstück und es ist nicht das passende Buch und es ist schon gar nicht der passende Mensch und auch ganz sicher nicht das passende Nahrungsmittel. Also, wenn sich die Berührung schlecht anspürt, kann es nicht für Sie sein. Das ist ein ganz klares Nein. Das zweite ganz Wesentliche ist die andere Frage für den zweiten Linienkörper sozusagen, wann kommt er raus, wann riskiert er es, wann öffnet er sich? Und auch da wird natürlich die Berührung, die ja zuerst mal eben nur ein Akt der erfahrenden Wahrnehmung ist. Ja, die Berührung ist noch keine Entscheidung. Die Berührung ist das, was zu einer Entscheidung führen kann. Also, bildlich gesprochen, ich habe jemandem die Hand gegeben, der fühlt sich sehr gut an, und wenn dann eine Situation auftaucht, wo man vielleicht gemeinsam einen Kaffee trinken gehen könnte oder ein gemeinsam essen gehen könnte, naja, dann ist zumindest die Bahn frei. Das heißt nicht, Sie sollen oder müssen das tun, aber die Bahn ist frei, da gibt es nichts, was dagegen spricht. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt für jeden zweiten Linienkörper ist jetzt natürlich dieser physische Rückzug. Und das jetzt ganz besonders im Rahmen von Beziehungen oder familiären Konstellationen. Also in einem sozialen Kontext, wenn Sie auf eine Party gehen und es reicht Ihnen, dann können Sie jederzeit sagen, ich bin müde und gehe nach Hause. Aber in einer Beziehung oder in einer familiären Situation ist das bei weitem nicht so einfach. Es wird oder kann ganz leicht zu allen möglichen Interpretationen führen. Es kann sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise Ärger geben. Also es ist oft etwas Heikles. Und gerade dort ist es jetzt wesentlich, eine Erkenntnis darüber zu haben, eine Wahrnehmung darüber zu haben, wann ist es jetzt aber für mich richtig? Und der sechste Ton würde sagen, wenn Sie zum Beispiel den Partner, die Partnerin berühren und das fühlt sich im Augenblick nicht gut an, im Augenblick fühlt es sich nicht gut an, dann ist es im Augenblick Zeit, sich zurückzuziehen. Und ob sich's nicht gut anfühlt, wegen, unter Anführungszeichen, wegen des anderen Menschen, oder weil sie halt im Augenblick so drauf sind, wie sie jetzt drauf sind, ist ja unerheblich. Man muss ja verstehen, diese Berührung ist ja nicht ein objektives Messinstrument wie ein Voltmeter, sondern das ist ein subjektives Messinstrument. Wenn es sich jetzt nicht gut anfühlt, dann ist es zumindest jetzt nicht für Sie. Nicht, wir wollen davon ausgehen, dass ein Partner oder eine Partnerin sich grundsätzlich für Sie gut anfühlt. Aber das heißt nicht in jedem Augenblick. Und dann hätte man schon einen zumindest sehr klaren Hinweis, dass es jetzt Zeit ist, sich auch tatsächlich zurückzuziehen. Gut, damit haben wir also soweit gesehen, wie der Ton dem zweiten Linienkörper helfen kann, seinen Kurs gleichsam zu halten. Aber die Sache hat einen kleinen Haken. Und der Haken besteht darin, dazu muss sich der Ton zuvor entfalten. Und das bedarf natürlich des PHS. Damit sind wir in Ihrem Fall bei der fünften Farbe. Wir sind beim Klang. Und Klang fixiert nach rechts. Das ist der leise Klang, der sanfte Klang oder ein geringes Klangvolumen, also eine sehr, sehr sanfte Stimulation oder eine sehr, sehr sanfte Einstimmung des Verdauungssystems darauf, dass es jetzt etwas bekommen wird. Das PHS ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Es ist vielleicht nicht immer einfach zu realisieren, aber mit ein bisschen Findigkeit und Bemühen wird das schon immer besser klappen. Das PHS möchte ich auch gar nicht wiederholen, wir haben hinreichend darüber gesprochen. Es stellt sich jetzt eine hoffentlich interessante Frage an dieser Stelle. Hat dieses PHS irgendetwas Erkennbares zu tun mit der Kognition? Und hat dieses PHS irgendetwas zu tun mit dem zweiten Linienkörper? Und ja, damit muss es ja was zu tun haben, die Farbe liegt zwischen Ton und Linie, also muss sie eigentlich auch zu beiden Elementen eine Beziehung haben. Was passiert, wenn man zum Beispiel jetzt zweimal täglich eine ganz sanfte Musik hört, eine sanfte, leise Musik? Was genau passiert? Also zuerst mal würde ich sagen, das Gehör ist ja sehr wichtig für uns, um uns auf etwas einzustellen oder einzustimmen. Wir haben es ja sogar in der Sprache, das Einstimmen. Also, das heißt, ich werde immer wieder auf etwas sehr Sanftes, Zartes und Leises hin eingestimmt. Und das hat unbedingt einen beruhigenden Einfluss auf den ganzen Körper, nicht nur auf das Verdauungssystem. Und das ist schon deswegen wichtig, weil die Kognition der Berührung, die erfordert ja eigentlich genau eine solche Stimmung. Nicht? Also wenn Sie, also grob wird das nicht funktionieren, sehr kraftvoll wird das nicht funktionieren, sehr aufgeregt wird das nicht funktionieren. Das braucht eine quasi meditative Stimmung. Wir haben ja sogar den Begriff zum Beispiel der Meditationsmusik oder der Entspannungsmusik. Und in einer solchen Stimmung funktioniert die Kognition auch am besten, erstens aus ganz logischen Gründen und zweitens, weil ein rechter Körper sowieso am besten funktioniert in einem Zustand der Entspannung. Was hat diese sanfte Stimulation zu tun mit dem zweiten Linienkörper? Naja, also wenn Sie wirklich in einem solchen Klangfeld essen wollen, dann werden Sie sehr wahrscheinlich alleine essen. Also es kann natürlich vereinzelt Ausnahmen geben, aber in den allermeisten Fällen, wenn noch ein Mensch bei Ihnen sitzt und dieser Mensch nur einmal den Mund aufmacht, ist nämlich die Stimmung, die möglicherweise durch die Musik bereits geschaffen wurde, wieder weg. Also sehr viele Menschen sind nun mal nicht sehr feinfühlig für solche Dinge und ruinieren eine so sanfte, eine so zarte Stimmung, also quasi schon mit einem Husten. Gut, jetzt haben Sie einen zweiten Linienkörper, der braucht immer wieder Rückzug und in sehr vielen Fällen bekommt er zu wenig. Das hat meistens soziale Gründe, familiäre Gründe, Beziehungsgründe, aber wie auch immer, berufliche vielleicht auch, aber in sehr vielen Fällen ist das so. Ob es bei Ihnen zutrifft, kann ich nicht wissen, aber statistisch darf man das sagen. Wenn man jetzt zweimal täglich diesem PHS folgt, wird man also zweimal täglich eine Zeit allein verbringen. Und zwar sozusagen während man wach ist und wenn man etwas Wichtiges tut, weil das Essen ist etwas Wichtiges für uns. Das heißt, das PHS führt automatisch, man könnte sagen, zu einem Minimum an täglichen Rückzug und stärkt damit den zweiten Linienkörper, lässt sozusagen das mögliche Defizit nicht zu groß werden oder zu lange ununterbrochen andauern. Naja, damit sehen wir, wie eben diese Elemente natürlich alle gleichsam jedes mit jedem irgendwie verbunden ist, um ein Ganzes, ein funktionales Ganzes hervorzubringen, das sich in einem Gleichgewicht befindet, in einem gesunden Gleichgewicht. Damit das jetzt aber wirklich so rauskommt, wie es eigentlich designed ist, bedarf es auch noch der Strategie und Autorität. Nur das stellt sicher, dass der Ton überhaupt zur Linie durchgeschaltet wird, und nur das stellt sicher, dass Ihre Entscheidungen nicht nur die Einmaligkeit des Körpers respektieren, sondern auch die Entfaltung dieser Einmaligkeit unterstützen. Damit sind wir am Ende eines relativ langen und wohl auch ungewöhnlichen Weges angekommen. Zwischendurch war es zumindest in einigen Fällen auch ein bisschen exotisch. Auf alle Fälle eine Information, die sich nicht in der normalen, in der homogenisierten Welt finden wird. Und so wie immer im Human Design geht es also eben nicht darum, das zu glauben oder nicht zu glauben, für richtig zu halten oder für falsch zu halten, sondern um diesen eigenen Prozess, die eigene Erprobung, das eigene Experiment, das als einziges eine verifizierte Antwort geben kann. Aber es ist natürlich wichtig, in welchem Geist man dieses Experiment angeht, und ich möchte empfehlen, es leichten Herzens und aufmerksam zu tun. Das ist nichts, es geht da nicht um Leistung, es geht nicht darum, etwas zu beweisen, es geht nicht darum, besser zu sein. Es geht um ein Experiment, das zu einer Erkenntnis führen könnte, die sehr wertvoll für die körperliche Gesundheit und für das körperliche Wohlbefinden ist. Und dieses Experiment ist ein ergebnisoffenes, also das heißt, ich muss mir den inneren Freiraum bewahren, oder ich sollte es jedenfalls, dass beides dabei rauskommen kann, dass es sozusagen eine Offenbarung ist, aber vielleicht ist es das auch nicht. Also ohne vorgefasste Meinung, neugierig, offen und entschlossen, es herauszufinden. Das schließt aus, dass man es allzu pflichtbewusst macht. Das Problem beim Essen und der Ernährung ist, dass es ja inzwischen derartig konditioniert ist und überfrachtet mit Theorien, und die haben alle so ein bisschen den Charakter eines Religionsersatzes. Also wehe, du isst zu viel Kohlenhydrate, quasi, das ist dann die 11. Todsünde oder so irgendetwas, oder doch die 8. Also jedenfalls, ich sehe ganz viele Menschen, die sind zu dick. Ich sehe aber auch ganz viele Menschen, die haben sich irgendwie zurechtgehungert zu irgendetwas, was sie meinen, das für sie richtig ist. Und um all das geht es nicht. Es geht um eine freundliche Führung durch den Körper und in dem Sinne eben auch um ein freudiges Experiment, nicht um Gottes Willen, ich darf nicht mehr oder ich soll unbedingt, sondern ein schöner, gemütlicher Prozess. Es geht dabei auch nicht darum, schneller in ein Ziel zu kommen, biologische Prozesse brauchen ohnehin ihre Zeit. Also es kann ganz entspannt ablaufen, und wenn das dann eben mit ein bisschen Freude und Neugier kombiniert ist, dann wird das nicht eine Einschränkung oder eine neue Pflicht, sondern es wird die Möglichkeit einer Entdeckung. Und eine herzliche Empfehlung, führen Sie doch ein kleines PHS-Tagebuch. Wir sind so unaufmerksam in unserem normalen Alltagsleben, dass wir selbst dramatische Veränderungen oft nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmen oder überhaupt nicht wahrgenommen haben. Und wenn man sich so zumindest einmal in der Woche 10 Minuten Zeit nimmt und sich zu fragen, was ist mir denn in dieser Woche an meinem Körper aufgefallen, das kann über die Zeit, über eine längere Zeit, eine enorm spannende und hilfreiche Informationsquelle sein, die es natürlich auch viel besser gestattet, diesen ganzen Prozess zu evaluieren. Also so ein BHS-Tagebuch ist eine herzliche Empfehlung für Sie selbst. Und darüber hinaus wären wir sehr, sehr daran interessiert, solche Tagebücher sozusagen in Kopie zu bekommen, also zumindest die Basics. Wir wollen nicht in irgendwelchen privaten Dingern rumschnüffeln, weil das, was es natürlich braucht, was gesammelt werden muss und zentralisiert gesammelt werden muss, das sind praktische Erfahrungen in den verschiedenen Prozessen mit ihren sozusagen Höhepunkten und Tiefpunkten, mit den Durchbrüchen und mit den Schwierigkeiten, damit wir gleichsam zukünftigen Generationen eine bessere Informationsbasis bieten können als im Augenblick. Darüber hinaus ist es so, dass wenn es irgendwelche Probleme oder Fragen in diesem Prozess gibt, Sie herzlich eingeladen sind, mir eine E-Mail zu schreiben. Ich werde mich immer bemühen, das zu beantworten. Ich werde es auch gerne tun, wenn auch vielleicht nicht unbedingt immer 5 Minuten nach Erhalt. Es ist diese Prozessbegleitung an manchen Punkten vielleicht sehr wichtig und gleichzeitig auch das gestattet mir, dazu zu lernen aus Ihren praktischen Erfahrungen. Also ich bin sehr offen dafür und betrachte das auch als einen sehr fairen Austausch. Und zum Schluss muss man einfach sagen oder nochmal daran erinnern, wir haben einen neuen Körper. Wir haben einen uranischen Körper, der designt ist, lange gesund und lebendig zu sein. Das ist unser Geburtsrecht. Es ist eigentlich schon da. Aber unser Verstand hat es noch nicht gemerkt und so bleiben wir überwiegend in alten Paradigmen gefangen, gehen mit ihrem Körper so um, wie es vor ein paar hundert Jahren vielleicht richtig gewesen ist, wenn überhaupt, und wundern uns dann, dass dieser Körper sozusagen nicht zeigt, was er kann. Das ist so, als würde man vor einem wunderbaren neuen Gerät stehen und man findet den Einschaltknopf nicht, dann kann man sozusagen das, was dieses Gerät zu bieten hat, natürlich auch nicht genießen. Und PHS ist eine der Möglichkeiten, diesen Knopf zu drücken. Diesen Knopf, der den Körper einschaltet und auf einen Weg bringt, der schlussendlich, wenn auch nicht schnell, zu dem führen kann, was man als das Erwachen des Körpers bezeichnen könnte. Nicht nur der Verstand oder der Geist ist designed zu erwachen. Der Körper ist es genauso. Nur wenn es gelingt, dass der Körper erwacht, dann habe ich auch ein in gewisser Weise erwachtes Leben. Ja, ein ganz anderes Leben, weil der Körper ist mein Leben. Also in diesem Sinne, dieser uranische Körper mit all seinen Möglichkeiten, das ist unser Geburtsrecht und PHS ist auf alle Fälle ein wesentlicher Schritt, dieses Geburtsrecht, ich möchte sagen, einzufordern, von ihm Gebrauch zu machen. Daher hoffe ich sehr, dass Sie inspiriert genug sind, Ihren Prozess auszuprobieren, in dieses Experiment einzutreten. Ich hoffe, dass Sie dabei erfolgreich sein werden und Freude haben. Und ansonsten ganz grundsätzlich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiederhören. Und jetzt, Vorsicht, jetzt kommt noch ein bisschen Werbung für die, die es interessiert. Ich will Sie nicht voll labern, wieder ihr wollen. Aber es gibt ein, zwei Empfehlungen in diesem Zusammenhang, die ich ansprechen möchte und die vielleicht interessant sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie entweder das Online-Einstiegsreading bereits bekommen haben oder ein Grundreading bei irgendeinem hoffentlich guten Analytiker. Sollte das noch nicht der Fall gewesen sein, wäre das die allererste und wichtigste Empfehlung, weil PHS eben ohne ihr praktisches Experiment von Strategie und Autorität nicht wirklich funktionieren kann. Ich glaube, die Gründe habe ich im Laufe des Readings sehr deutlich und ausführlich erklärt. Also wenn Sie das Online-Reading oder das Grundreading noch nicht hatten, dann wäre das sozusagen fast ein Muss, wenn Sie vom PHS wirklich etwas haben wollen, was Substanz hat. Wenn das der Fall ist, dass Sie das schon haben, dann wäre eine sehr, sehr gute Ergänzung das Profilreading. Wir haben ja gegen Ende des PHS-Readings über den jeweiligen Linienkörper gesprochen. Das war eine sehr verkürzte Variante, die sich auf das absolut Essentielle konzentriert hat, was für dieses PHS-Reading nötig war. Aber es gibt über das Profil insgesamt und damit auch über die unbewusste Seite, die körperliche Seite, wesentlich mehr zu sagen. Das Profil-Reading ist ebenso eine sehr preiswerte Möglichkeit, sehr viel Information darüber in Erfahrung zu bringen, bietet sich als eine Ergänzung ganz wunderbar an. Was mich besonders freut ist, dass wir neben der Serie Reef Psychology, die manche von Ihnen vielleicht kennen werden, auch eine weitere Buchserie beginnen über das PHS, über das Primary Health System. Der erste Band wird bereits verfügbar sein. Das heißt, wenn Sie sich auch theoretisch ein bisschen intensiver mit der Materie auseinandersetzen wollen, dann ist PHS Band 1 mal ein sehr, sehr interessanter Einstieg auf einer anderen Ebene, der vielleicht das, was Sie in diesem Reading gehört haben, untermauert, ergänzt. Jedenfalls für diejenigen, die sozusagen ein bisschen mehr Informationen brauchen, die es ein bisschen genauer wissen wollen, ist das ein sehr schöner Anfang. Und zu guter Letzt, es geht ja immer um den persönlichen Prozess und schlussendlich ist und bleibt das das Entscheidende. Wir bemühen uns ja sehr, wirklich sehr, gute Informationen preiswert zur Verfügung zu stellen. Aber ich muss trotzdem auch an dieser Stelle, ich habe das nämlich in einer anderen Werbung auch schon gesagt, Verzeihung, darauf aufmerksam machen, ein Kurs, und damit meine ich also in erster Linie den Living Design Kurs, ist eine sehr, sehr große Hilfe und oft eine Initialzündung für den eigenen Dekonditionierungsprozess. Also wenn es Ihre Situation und Ihre Zeit gestatten, dann ist das eine sehr, 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 sehr herzliche Empfehlung, in einem Kreis von Gleichgesinnten, in denen es automatisch bereits einen Erfahrungsaustausch gibt, mit Lehrern und Lehrerinnen, die selbst seit wirklich langer, langer, langer Zeit in ihrem persönlichen Dekonditionierungsprozess sind, und den ernsthaft betreiben. Das kann ein ganz wertvoller, wenn auch großer Schritt sein, der es sicher wert ist, getan zu werden. Und selbstverständlich, die Entscheidung liegt nicht nur bei Ihnen, sondern kann auch bereits per Strategie und Autorität getroffen werden. Alles Gute und auf Wiederhören.